Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Es geht in unserer Reihe, in der wir uns befinden, über Römer 12, um das Thema eine Gemeinde, viele Seelsorger heute. Es sind Gaben, die genannt werden, wir haben es in der Lesung eben gehört, verschiedenste Gaben. Und eben auch diese Gabe der Seelsorge. Eine Gemeinde, viele Seelsorger. Ich habe mich gefragt, wo sind sie denn, die vielen Seelsorger? In so einer Gemeinde wie Matthäus, groß, stark, wo sind denn die vielen Seelsorger? Viele Seelsorger? Habe ich da irgendwie was übersehen oder ist mir da irgendwie was nicht so aufgefallen? Natürlich haben wir viele Menschen, die auch in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, aber für die Größe der Gemeinde hat die Matthäusgemeinde, das sage ich jetzt hier einfach, nicht viele Seelsorger. Und deswegen möchte ich das Thema mit einem Untertitel versehen. Eine Gemeinde, viele Seelsorger, ja, das ist dann auch vielleicht das, was Gott schaffen möchte, was Gott sehen möchte. Aber der Untertitel lautet, zum Seelsorger werden. Bist du ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin? Also keiner ruft jetzt, ja, jawohl, habe ich jetzt nicht gehört. Aber die Frage, bist du ein Seelsorger? Und bevor du jetzt vielleicht sagst, nee, Andreas, also das ist nicht so mein Ding. Ne? Also ich bin nicht so der Seelsorgetyp, ich kann das nicht so. Ich habe diese Gabe, glaube ich, so nicht für mich entdeckt. Bevor du das vielleicht sagst, schauen wir einmal genauer hin, was Paulus mit diesem Vers 8 aus unserem Text wirklich meint. Wenn er sagt, in Römer 12, Vers 8, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Was bitteschön ist hier mit Seelsorge gemeint? Was bedeutet überhaupt Seelsorge? Wir haben immer so Begriffe und damit gehen wir so hausieren und gebrauchen die. Und wenn man fragt konkret, was verstehst du denn darunter? Was ist Seelsorge für dich? Dann hören wir vielleicht unterschiedlichste Aussagen, so verschieden wie wir sind. Was meint Paulus hier mit Seelsorge? Ich habe einmal geschaut, welches Wort der Apostel Paulus hier im Griechischen verwendet. Und das ist ja immer klug, wenn man guckt, ne? Was sagt er eigentlich? Und das griechische Wort, was er verwendet, lautet Paraklesis. Also die Betonung liegt auf dem zweiten A, Paraklesis. Und wenn man nachschaut, Paraklesis, was das bedeutet, nenne ich euch mal so diese Begriffe, diese Vielfalt, die in diesem Wort enthalten ist. Paraklesis bedeutet Ermahnung, bedeutet Ermunterung, bedeutet Erbitten, also eine Bitte äußern, bedeutet Trösten, und bedeutet, einem anderen etwas zusprechen, also etwas Gutes ihm sagen. Und vielleicht kennt ihr, habt ihr im Ohr, das ist anders betont vom Griechischen her, der Heilige Geist als Paraklet, als Parakletos. Johannes 14, Vers 16 heißt es, dass Jesus den Heiligen Geist sendet, der uns tröstet. Der uns erinnert an das, was Jesus gelehrt hat. Er ist also ein Tröster, der Heilige Geist, er ist ein Erinnerer, er ist ein Fürsprecher. Das ist der Paraklet. Okay, und wenn ich mir das so zu Herzen nehme, dann muss ich sagen, auf, vielleicht ist das mit dem Seelsorgersein ja gar nicht so weit weg. Vielleicht ist mir das ja viel näher, als ich jetzt auf den ersten Blick gedacht hätte. Denn ich sag mal, wir ermahnen einander doch auch, oder nicht? Also zumindest die Eltern ermahnen die Kinder, ja? Und es gibt's auch in der Gemeinde Gemeindeglieder, die andere gerne ermahnen. Manche haben sich das so zum Hobby gemacht, so. Andere zu ermahnen. das gibt es auch. Oder ein Blick auf, ich sag mal, gesellschaftliche Entwicklungen. Da ermahnen wir Menschen und sagen, passt auf oder wo geht's hin oder achtet auf das Wort Gottes oder kommt wieder zurück zu den Werten, die doch wichtig sind. Wir ermuntern uns im Alltag. Wir trösten uns im Alltag, wenn jemand traurig ist und die Traurigkeit macht uns betroffen. Wir äußern auch anderen gegenüber unsere Bitten. Wenn uns etwas wichtig ist und wir sagen, achte bitte darauf oder schau doch mal oder kannst du nicht diesen Weg gehen. Das tun wir doch auch. Wir sprechen anderen etwas Wichtiges zu. Wir erinnern sie an etwas Gutes, um sie auf einer guten Spur zu halten, die weiterhilft. Wisst ihr, in diesem Sinne bist du vielleicht auch ein Seelsorger, selbst wenn du nicht die Gabe der Seelsorge meinst zu haben. Oder eine Seelsorgerin. Auch wenn du sagen würdest, ich bin nicht im Seelsorgedienst der Gemeinde aktiv. Das ist in unserem Text mit Seelsorge gemeint. Vielleicht kann ich es so übersetzen, das Leben des anderen, wie es ihm geht, wie er unterwegs ist, das ist mir nicht egal. Und wenn ich ihm oder ihr weiterhelfen kann mit etwas Gutem, was ich zu geben habe, was Gott mir gegeben hat, damit ich es einsetze, dann will ich das auch tun. Und dann ist mein Umgang mit anderen seelsorgerlich. Oder wie sollte ich sagen, parakletisch. In diesem Sinne des Wortes. Ich möchte sogar so weit gehen, dass ich hier sage, dass alles das, was wir einem anderen Menschen sagen, alles das, was wir einem anderen Menschen geben, sei es in unserer Ehe, in unserer Familie, in unseren Freundschaften, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Blick auf Nachbarschaft, im Blick auf Gemeinde, alles, was wir einem anderen sagen und geben, in diesem Sinne, in diesem guten Sinne, seelsorgerlich sein sollte. Also tut es ihm wirklich gut, was ich ihm sage und was ich ihm gebe? Baut es ihn auf? Hilft es ihm, in seinem Leben Gott zu vertrauen, Gott lieb zu haben, die Menschen lieb zu haben? Hilft es ihm zu einem guten Leben mit Jesus in der Nachfolge? Hilft es ihm zu einem guten Leben in der Gemeinschaft mit anderen? Ja, vielleicht kann ich auch sagen, ist das, was ich dem anderen sage und gebe, etwas, worüber Gott sich freut? Das meint seelsorgerlich. Und jetzt sag du mir bitte nicht, ich bin kein Seelsorger. Weil das sind Werte, nach denen wir unser Leben ausrichten. Ich meine, wenn das, was ich sage, dem anderen nicht gut tut, sondern klein macht, also ihn demotiviert, ihn kaputt macht, ihn niedermacht, ja, ist das im Sinne Jesu? Ist das im Sinne Gottes? Nein. Im Grunde bedeutet es, dass Jesus ja zu dem sagen kann, was wir sagen und was wir geben. Was wir leben, was wir für andere sind, da kann Jesus sagen, ja, meine Tochter, ja, mein Sohn, so ist das in meinem Sinne. Darf ich fragen, ist das bei dir so, dass du in diesem Sinne seelsorgerlich unterwegs bist, seelsorgerlich lebst? Ist das so? Ich möchte euch einen Menschen heute vorstellen, Fred Bleidon. Komm du bitte einmal nach vorne. Ja, jetzt haben wir es. Fred, ich gebe dir mal das Mikrofon. Fred Bleidon ist ein ganz cooler Typ.
Na gut.
Ich kenne Fred schon eine ganze Zeit. Wir haben immer wieder mal Begegnungen miteinander gehabt. Fred, du bist in verschiedenen Bereichen in deinem Leben unterwegs. Übrigens arbeitest du auch bei der VDM. Nächste Woche haben wir ja das Missionsfest mit der VDM. Da hast du auch eine ganz wichtige Aufgabe in dem Team, das nur mal so am Rande, aber du hast viel mit Menschen zu tun. Und ich habe dich immer wieder so erlebt, dass dir Menschen ein Anliegen sind. Also du bist jetzt nicht jemand, der abtaucht und sagt, mir ist das egal, was mit den Menschen um mich herum passiert, sondern du bist zusammen mit Silvia, die wir gleich auch nochmal sehen werden, ja auch in der Ehearbeit schon seit vielen Jahren mit dabei. Und auch in der Ehearbeit wendest du dich ja Menschen zu, wendet ihr euch Menschen zu, begleitet sie, habt ein offenes Ohr und auch ein offenes Herz für sie. Was bedeutet für dich eigentlich, seelsorgerlich unterwegs zu sein?
Das ist eine sehr spannende Frage. Seit 35 Jahren bin ich bei dieser VDM übrigens unterwegs. Und was mir am Anfang, als ich, bevor ich zur VDM ging, klar gemacht wurde, wenn du Christ wirst, dann wird mit dir alles neu gestrickt. Das heißt, Gott gibt etwas in dich hinein. Und das haben wir ja hier gerade in diesem Römer 12 Text wunderbar lesen können. Das ist eine Geistesgabe. Jo, damit lernst du erstmal leben. Das ist gar nicht so einfach. Was ich dann gemerkt habe unterwegs ist, dass ich nicht nur gerne das Wort Gottes lese, sondern auch versuche zu ergründen, warum das so ist. Und so entdeckte ich dann irgendwann, weil Leute mir das gesagt haben, Fred, du kannst uns das gut erklären. Sagen Sie, vielleicht nennst du das mal Lehre. Gut, also Gabe der Lehre. Schön. Und du liest weiter. Und du denkst, was hat das jetzt mit Seelsorge zu tun? Abgesehen von diesen Dingen, die wir in der Bibel gelesen haben oder lesen können und jeden Tag lesen dürfen, ist das Leben doch sehr komplex. Und ich habe bei der Arbeit sehr viel mit Gesetzen und Ähnlichem zu tun. Also auch da sehr viel erklären. Missionare, die kommen, Pastoren, Gemeindeschwestern, Ärzte, die haben immer nicht so den wirklichen Blick für all das, was ein Missionar ausmacht. Also muss man es ihnen erklären. Die werden zu uns eingeladen und wir erklären ihnen das, was es heißt, Missionar bei der VDM zu sein. Aber es gibt eben auch euch und uns. Wir leben mit Christus und wir müssen das lernen. Wir müssen es verstehen. Und für mich ist es wichtig, dass ich den Leuten etwas erklären kann über das, was mit ihnen passiert ist. Wenn jemand zum Glauben kommt und Gott ein neues Leben schenkt, dann passiert so viel Neues in uns. Und das müssen wir erstmal verstehen. Und das den Leuten nochmal zu erklären, das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, ja, dann kannst du auch nicht leben, wie das, was du bist oder wer du bist. Und deswegen, du sagtest am Anfang diese eine Stelle mit dem Spiegel. Das Wort Gottes hält uns ein Spiegel vor. Im Jakobus habe ich so eine tolle Stelle, Jakobus 1, 23, da steht etwas, viele Christen sind wie Leute, die haben mal kurz ins Spiegel geguckt und ihr seht alle sehr schön aus, ihr habt heute Morgen ins Spiegel geguckt, ne? Habt euch nochmal hübsch gemacht und dann drehen sie sich weg und vergessen, wie sie aussehen. Schade, das ist nicht das richtige Christenleben. Das Wort Gottes hält uns den Spiegel vor und wir erkennen da drin, was wirklich mit uns passiert ist. Und das nochmal euch zu erklären oder einem Menschen zu erklären, das ist so wunderbar. Denn da ist so viel Neues passiert. So, und dann zu sagen, so, und das, was du jetzt im Spiegel gesehen hast, dreh dich nicht weg, vergess es, sondern lebe es. Lebe das, was du gesehen hast. Und das macht Seelsorge aus. Ja. Weil der Mensch, der das hört, der kann gut vorwärts kommen.
Du hast die Gabe der Lehre, das merke ich.
Ja.
Okay. Das ist gut, das ist wirklich gut. Ich möchte dir aber noch eine zweite Frage stellen. Ja. Ihr habt selber eine große Familie, du hast deinen bekannten Freundeskreis, du hast dein Leben zu meistern. Wie gelingt es dir bei all dem, was du so jeden Tag durchmachen musst und dich behaupten musst, wie gelingt es dir, dein Herz für die Situation und für die Nöte eines anderen offen zu halten und ihn zu sehen? Wie machst du das? Oder wie ist das bei dir?
Ja, du fängst ja damit an, dass ich eine Familie habe, das stimmt. Die ist größer. 6 Kinder, 20 Enkelkinder, wie viel haben wir jetzt? Weiß ich auch gar nicht so. Also jedenfalls reichlich. Du lebst immer wieder neu aus Vergebung. Du musst dich immer wieder neu orientieren. Und das ist das, was uns in unserem Leben ausmacht. Als Ehemann, ich muss mich immer wieder mit Silvia verständigen. Das ist etwas, das baut auf Vergebung. Das baut aber auch auf neuen Grundlagen immer wieder auf. Und das sehe ich bei vielen Leuten. Und wenn ich dann im Grunde genommen so durch die Gegend gehe, ich bin nicht der, der dann sagt, hallo, du brauchst Seelsorge. Nein. Aber wer mich kennt, der kommt auf mich zu und sagt, hey, können wir mal miteinander reden? Und dann reden wir. Und dann nehmen wir uns Zeit. Dann schauen wir vielleicht zusammen in die Bibel rein und dann beten wir zusammen. Und wenn ich dann weiß, du hast Herausforderungen aktuell, na, dann will ich auch genauso treu dabei sein und mit dir für diese Dinge einstehen. Das heißt, wir beten miteinander. Ich helfe dir, dass ich nachfrage, was ist draus geworden? Denn das ist, glaube ich, Treue. Und in diesem Sinne, Lehre, sich drum kümmern. Aber wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der unterwegs ist und sagt, hallo, du brauchst das mal. Nein. Also, ich bin hier.
Ja.
Und ich glaube, ein Leib darf so funktionieren, der darf sich untereinander kennen. Und wer mich kennt, der kann auf mich zukommen. So ist das.
Das ist doch schön, dass das bei dir so ist und dass du so unterwegs bist. Fred, ich danke dir, dass du uns einmal so einen Einblick gewährt hast so in dein Herz, mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit deinen Aufgaben. Und dennoch bist du seelsorgerlich unterwegs. Und das hast du heute nochmal so erzeugt. Ich finde das richtig klasse. Einen Applaus bitte für Fred. Dankeschön. Ja, so kann das gehen. Seelsorgerlich unterwegs zu sein. Fred hat uns mal ein bisschen hineingenommen, wie das so für ihn ist. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist etwas, was Gott selbst uns schenkt, was Gott in uns auch wirkt. Und darum möchte ich nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Neben dieser seelsorgerlichen Grundhaltung, dass ich offen bin für andere Menschen, wenn ich unterwegs bin, dass ich sie sehe, dass ich höre, dass ich ihnen vielleicht auch zur Seite stehe, gibt es auch explizit die Gabe der Seelsorge. Also beides ist vorhanden. Die seelsorgerliche Grundhaltung, die wir eigentlich alle haben müssen, und die Gabe der Seelsorge. Das ist eine Gabe, die Gottes Geist wirkt. Ja, wie passt das jetzt zusammen? Also so eine grundsätzliche seelsorgerliche Haltung und dann gibt es aber auch explizit die Gabe der Seelsorge. Hä? Wie ist denn das jetzt nun zu sehen? Ich möchte das mal vergleichen mit dem Glauben. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, dass Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9 sagt, Gott oder der Heilige Geist gibt den Glauben ganz unterschiedlich. Es gibt eine Gabe des Glaubens, also in der Gabenlehre des Paulus, 1. Korinther 12, taucht der Glaube als Gabe auf. Müssen wir nicht alle glauben? Sind wir nicht alle als Christen im Glauben unterwegs? Wieso braucht es denn da die Gabe des Glaubens? Habt ihr schon mal gelesen? Ja, das lesen wir, ne? Da müssen wir Fred fragen, was das bedeutet, weil Fred die Gabe der Lehre hat, der tiefer schaut. Aber das wollen wir jetzt auch mal tun. Was meint denn das jetzt? Natürlich, jeder Nachfolger Jesu soll und kann glauben. Er hat also die Aufgabe, Gott zu vertrauen. Er hat die Aufgabe, Jesu Worte sich zu Herzen zu nehmen und danach zu leben, dem Geist Gottes Raum zu geben. Das ist die Aufgabe eines jeden Christenmenschen, egal wie er unterwegs ist. Weil Glaube ist Vertrauen und Glaube ist die Beziehung zum Vater, die Beziehung zum Sohn, die Beziehung zum Heiligen Geist und dafür braucht es auch keine explizite Gabe der Seelsorge. Das ist etwas, was uns alle miteinander als Christen verbindet. Und doch haben manche Christen ein besonderes Herz für den Glauben. Habt ihr schon mal solche Menschen kennengelernt? Ich ja. Haben ein besonderes Herz für den Glauben. Es ist ihr außerordentliches Anliegen, das sie bewegen, dass sie groß von Gott denken. Dass sie Großes erwarten von Gott, weil Gott nichts unmöglich ist. Und dass sie ihren Glauben voll einsetzen, obwohl sie noch gar nicht sehen, wie es gehen kann. Sie haben eine Gewissheit im Herzen, die Gott ihnen schenkt, weil sie die Gabe des Glaubens haben. Alle Christen glauben, aber manche glauben tiefer, weiter, zuversichtlicher, ansteckender, erwartungsvoller, lebendiger. Ohne Vertrauen geht es nicht, aber es fällt manchen leichter, Gott zu vertrauen, auch wenn sie noch gar nicht sehen, wie der Weg gehen kann. Und das ist die Gabe des Glaubens. Und wer diese Gabe des Glaubens hat, der ist eine Ermutigung, der ist eine Unterstützung für andere Mitchristen. Christen mit der Gabe des Glaubens sehen weiter, weil sie Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht erkennen. Und darum spricht Paulus und die Bibel zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 9 von dieser Gabe des Glaubens. Das wirkt der Heilige Geist. Das ist ein Begabtsein von Gott selbst. Und ihr Lieben, das ist keine natürliche Gabe, sondern das ist etwas, was Gott selbst in unser Herz hineinlegt. Ich habe einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch in meinem Herzen. Ich wünsche mir, dass wir hier in Matthäus der Seelsorge und auch dem seelsorgerlichen Umgang miteinander mehr Raum geben. Da ist noch Luft nach oben, meine ich. Ich denke dabei zunächst einmal an die Gemeinschaft, die wir hier miteinander erleben. Es fängt ja immer da an, wo wir stehen. Es fängt immer da an, wo unser Hauptwohnsitz ist. In der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie, in dem eigenen Umfeld, das wir haben. Da beginnt es. Aber ich wünsche mir das auch für unser Miteinander mit den Menschen in Huchting. In Sodenmatt. In Huchting und Sodenmatt. Also beziehungsweise Matthäus und Sodenmatt. Ich wünsche mir das für unser Umfeld in Bremen, wo wir unterwegs sind, da, wo Gott uns hingestellt hat oder auch darüber hinaus. Es macht jetzt hierbei keinen Unterschied, ob du an diese Grundhaltung der Seelsorge denkst oder ob du an die Gabe der Seelsorge denkst. Beides ist jetzt hier gemeint. Ich wünsche mir mehr davon. Warum wünsche ich mir das? Warum ist solch ein Wunsch überhaupt legitim? Weil Seelsorge untrennbar zur Kirche gehört. Es gibt evangelische Gemeinde, es gibt Gemeinde Jesu Christi nicht ohne Seelsorge. Und als ich so in der Vorbereitung darüber nachdachte, und ich habe ja in den Jahrzehnten einiges auch an Literatur gelesen, kam mir nochmal neu in den Sinn, was der Theologe und Philosoph aus dem Süden unserer Nation, Adolf Köberle, übrigens der Nachfolger von Karl Heim, ein ganz starker, großer Theologe Tübingens, was dieser Adolf Köberle einmal sagte, nämlich, die Kirche der Zukunft ist eine Kirche der Seelsorge oder sie ist es überhaupt nicht. Die Kirche der Zukunft ist eine Kirche der Seelsorge oder sie ist es überhaupt nicht. Und mir kam auch in Sinn, Thorsten Moorstein, mein Kollege aus der Sodenmatt-Gemeinde und Weggefährte in den vielen Jahrzehnten, Thorsten, mir kam in den Sinn, was unser Lehrer damals vor 40 Jahren, einer unserer Lehrer damals vor 40 Jahren, nämlich Pastor Heinrich Kemner einmal sagte, der Gründer des geistlichen Rüstzentrums in Krehling, der im Übrigen ein Mann des Glaubens war, weil er Krehlingen oder auch diese Glaubenshalle zum Beispiel aufbaute, die damals richtig viel Geld kostete und eine große Herausforderung war. Und er wusste nicht, wie es geht, aber er wusste, dass er das tun sollte. Und Gott hat gesegnet. Das ist ein Mann des Glaubens, der die Gabe des Glaubens hatte. Und dieser Heinrich Kemner, Thorsten, der hat damals zu uns gesagt, Seelsorge ist die Überlebensfrage der Kirche. Seelsorge ist die Überlebensfrage der Kirche. Heinrich Kemner lebt nicht mehr und das war vor 40 Jahren, Thorsten, dir sieht man das nicht an, mir sieht man das aber an, dass das schon lange her ist. Und die Frage ist natürlich, was ist in diesen 40 Jahren überhaupt passiert in der Kirche? Wenn Seelsorge die Überlebensfrage der Kirche ist, dann ist da die Frage, ja, wo ist denn die Kirche heute? Warum verlieren wir denn in der bremisch-evangelischen Kirche 6.000 bis 7.000 Gemeindeglieder pro Jahr? Oder wir werden immer weniger, altersbedingt und weil nicht genügend nachkommen und so weiter und so fort. Oder austreten. Wo führt das denn hin? Was ist denn die Überlebensstrategie der Kirche? Gibt es eine Zukunft der Kirche und wo liegt sie denn? Köberle und Kemner haben gesagt, Seelsorge muss dabei sein. Weil ohne Seelsorge, dass wir wirklich den Menschen sehen und den Menschen zurüsten, den Menschen aufbauen, den Menschen ermutigen vom Wort Gottes her, vom Wirken des Geistes Gottes her, geht es nicht. Und wir können hier ganz radikal, grundsätzlich genug wirklich denken, ein seelsorgerliches Herz, ihr Lieben, das entspricht der neuen Identität, die wir als Christen haben. Ist jemand in Jesus Christus? Ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, etwas ganz Neues ist entstanden. 2. Korinther 5, Vers 17, Paulus sagt das. Und diese neue Identität, die wir haben, ist immer eine seelsorgerliche. Paulus drückt es auch an anderer Stelle noch einmal so aus. Römer 8, Vers 29 sagt er, Gott hat von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Leben so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus gleich sind. Also was ist deine neue Identität? Deine neue Identität ist, dass du so sein sollst wie Jesus. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr, sehr hoher Ansatz. Ne? So zu sein wie Jesus, wie soll das bitte schön gehen? Das können wir ja nicht von uns aus. Es geht hier auch nicht um Moral, die ich predige. Du musst mehr so oder du musst mehr so, weil dann bist du gut genug. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um die Ausrichtung unseres Herzens. Es geht um das, was wir an Raum schaffen, dass Gott uns füllen kann. Schauen wir mal einmal, wie hat denn Jesus seelsorgerlich gewirkt? Fällt euch da irgendeine Geschichte ein? Irgendeine Story aus dem Umgang Jesu mit anderen Menschen? Jetzt warte ich mal auf den Zuruf, wenigstens ein. Ich habe Zeit. Die Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel. Die geht mittags zum Brunnen, weil sie sich sonst nicht traut und weil sie sich schämt und weil sie niedergemacht wird. Und Jesus sieht sie und hält ihr diesen Spiegel vor in der Tat und sagt, wo sind deine Männer? Ich habe keinen Mann. Nee, du hast viele Männer. Und dann geht er mit ihr in ein Gespräch hinein und am Ende findet sie den Heiland. Was für eine Begegnung. Jesus, der Menschen offen und seelsorgerlich begegnet. Ich nenne euch noch andere. Jesus und die Ehebrecherin. Jesus, jetzt verurteile sie. Wir haben sie erwischt. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und am Ende sagt er ihr, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Er deckt auf und er verbindet zugleich. Oder ich denke an den Blindgeborenen, Johannes 9, wo die Jünger sagen, wer hat denn jetzt gesündigt, seine Eltern oder er? Und Jesus sagt, nee, sondern ich erweise meine Größe, meine Macht und er macht ihn gesund. Es geht nicht darum, dass wir urteilen über andere Menschen. Oder der Zöllner Matthäus sitzt da am Tor und nimmt die Leute aus und Jesus sagt zu ihm, lass alles liegen, auch dein Geld, das brauchst du jetzt nicht mehr, folge mir nach. Und er ist getroffen von dieser Begegnung mit Jesus und lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Ein Leben verändert sich. Ich denke an den Zeloten Judas, einer von den Jüngern. Die Zeloten, man würde heute sagen, das waren Radikale, das waren Terroristen. Ja, die schreckten auch vor Morden nicht zurück. Die hatten immer ihren Krummdolch unterm Gewand und wenn sie eben einen politischen Gegner hatten, dann sind sie beim Vorbeigehen mal eben zack und bringen denjenigen um. Und Jesus geht hin und beruft diesen Zeloten Judas zu einem Jünger. Was geht da ab? Oder Maria aus Magdala, ich habe extra nochmal nachgelesen heute, um das 7 Dämonen soll sie gehabt haben. Und er hat sie befreit von dieser dämonischen Last. Und sie ist die Jesu Füßen mit Öl salbt und ein Vermögen über die Füße gießt. Und die Jünger sagen, ist die denn jetzt ganz bekloppt geworden? Das ist doch viel zu viel Geld, das kannst du doch nicht über die Füße gießen. Dann kann man doch Armen mithelfen. Und Jesus sagt, das hat sie gut gemacht, weil sie mich liebt. Wisst ihr, und das ist Nikodemus, der Pharisäer und. Ihr könnt noch weiterschauen, wie geht Jesus mit den Menschen um? Ich will es euch sagen, da ist ganz viel Paraklesis. Da ist ganz viel seelsorgerliche Haltung. Er deckt auf und er verbindet. Er ist ehrlich und liebevoll. Er ist herausfordernd und annehmend zugleich. Der wahre Paraklet ist Jesus. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, seelsorgerlich im Leben unterwegs zu sein und mit anderen Menschen umzugehen, dann kannst du bei Jesus ganz viel Ermahnung, Ermunterung, Erbitten, Tröstung und guten Zuspruch finden. Und so darf und so soll es auch bei dir und bei mir sein. Wir sollen und wir dürfen seelsorgerlich unterwegs sein. In Matthäus, in Sodenmatt, da wo du jetzt zuschaust, in deiner Gemeinde, wo du unterwegs bist und du darfst lernen von Jesus und darfst ihn dir zum Vorbild nehmen. Mehr noch, du darfst so sein und du sollst so sein, wie Jesus ist. Das entspricht im Blick auf Seelsorge deine neue Identität als Christenmensch. Und zum Schluss möchte ich dir 6 praktische Gedanken mitgeben, nur anreißen. 6 praktische Gedanken, die du mitnehmen kannst und für die, die sagen, das ist mir jetzt zu schnell oder zu viel, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich werde nicht müde, immer wieder auch auf unsere Homepage zu verweisen, wo wir von den Predigten Kleingruppenmaterial haben, wo du diese Dinge nachlesen kannst, vertiefen kannst. Nutz diese Gelegenheit, es ist so einfach. Das Erste, was ich sagen möchte, gib dem Geist Gottes Raum. Ganz simpel. Gib dem Geist Gottes Raum. Wenn er an deine Tür klopft, mach die Tür auf, sei gastfreundlich, sag vielleicht schön, dass du da bist. Ich möchte mein Herz, mein Leben für dich öffnen, damit er dich zurechtbringen kann, damit er dich trösten kann, damit er dich verbinden kann, damit er dich heilen kannst, denn du darfst nicht vergessen, du kannst immer nur geben anderen, was du hast. Und wenn du selbst den Parakleten Jesus, den Parakleten Heiliger Geist nicht in deinem Leben hast, kannst du das auch nicht weitergeben. Du kannst nur geben, was du hast. Und das Zweite, was ich sagen möchte, lass dir selbst seelsorgerlich helfen, wenn es für dich dran ist. Suche dir quasi einen Parakleten deines Vertrauens. Einen Menschen, dem du vertraust, den du für verschwiegen hältst, das ist wichtig, wenn man sich anvertraut, und den du so für geistlich so hältst, dass er durch das Gott durch ihn dich ermahnen, ermutigen und auch trösten kann. Lerne unterwegs zu sein. Erkenne an, dass du bedürftig bist. Denk nicht, du brauchst das alles nicht und ich schaffe das schon alleine, sondern sei ehrlich mit dir selbst. Das Dritte, beginne damit, die Menschen und dein Umfeld mit den Augen Jesu zu sehen. Also nicht so einzuordnen, so schwarz, weiß und gut und böse, richtig und falsch. Ja, damit werden wir der Wirklichkeit auch des menschlichen Lebens oft nicht gerecht. Ich mag das, je länger, desto mehr überhaupt nicht. Wenn Christen und gar wenn sie hier vorne stehen oder auf Kanzeln stehen und andere abkanzeln, ich finde, das ist nicht im Sinne Jesu. Die Wahrheit sagen, aber nicht Menschen abkanzeln. Beim Wort Gottes bleiben, aber nicht Menschen verurteilen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist der Umgang, den Gott mit uns Menschen hat. Und Jesus hat das gezeigt und wir sollen wie Jesus sein. Also lasst uns lernen, die Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Das Vierte, mache es zu deinem Ziel, mit allem, was du tust und mit allem, was du sagst, den Menschen zu dienen und zu fördern. Denn dazu sind die Gaben da, die Gott uns gibt. Auch die Gabe der Seelsorge. Zur Auferbauung der Gemeinde, zur Förderung der Menschen in ihrem Leben, in Verbindung mit Gott. Das Fünfte, vertraue darauf, dass Gott dich zum Segen setzt für andere. Denk nicht zu klein von der Gabe, die Gott dir gibt. Denk nicht zu klein von dem Leben, was Gott dir gegeben hat. Du musst nicht der Riesenseelsorger, du musst nicht ein Köberle oder ein Kämmner werden. Wenn ich schon Kämmner zitiert habe, dann nochmal ein anderes Zitat. Er hat immer gesagt, auch das hat sich mir eingeprägt, Gott macht aus einem Spatzen keine Nachtigall. Aber du wirst ein erlöster Spatz. Du wirst ein begabter Spatz. Du wirst ein echter Spatz. Wenn ich heute spazieren gehe und ich habe in einer Hecke mal wieder das Spatzenzwitschern, ist ja selten geworden, dann freue ich mich darüber, weil ich das noch aus meiner Kindheit kenne, wo es so viele Spatzen gab. Wisst ihr, was ich meine? Und auf einmal ist dieses Spatzenzwitschern, was ja nicht so nachtigallmäßig ist, so schön. Gott macht aus einem Spatzen keine Nachtigall. Aber du darfst ein Segen sein für andere. Und zum Schluss das Letzte, der sechste Impuls. Nimm dich selbst nicht zu wichtig. Eieiei. Das sage ich mir selbst auch. Nimm dich selbst bitte nicht so wichtig und nicht zu wichtig, sondern lerne Bescheidenheit. Alles, was du bist und alles, was du hast, kommt von ihm. Es ist nicht dein Werk. Es ist nicht dein Tun. Und es ist wichtig, wenn du seelsorgerlich unterwegs bist, wenn du Jesus Nachfolger, Jesus Nachfolgerin bist, dass du dich selbst demütig hältst und dass du ihn machen lässt. Das sind Nummer 6 Impulse. Es gäbe noch so viel zu sagen und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das auch tun. Ihr kennt mich, aber das soll und das muss an dieser Stelle genügen. Ich mache euch aufmerksam auf das Gebet, auf das Angebot von Leben finden zum Beispiel auch, was wir ja regelmäßig hier haben, wo ihr auch Dinge seelsorgerlich vertiefen könnt. Oder wenn es Seelsorge-Schulungsangebote demnächst wieder mehr geben wird, da sind wir gerade dran, dann nutzt diese Angebote, die euch helfen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal beten. Für dich und für mich. Ja, lieber Herr Jesus, wenn wir diese Dinge jetzt hören, dass wir seelsorgerlich leben sollen und dass du auch die Gabe der Seelsorge schenkst, weil es dir ein Anliegen ist, dass Gemeinde Jesu so unterwegs ist, dass wir als deine Nachfolgerinnen und Nachfolger so unterwegs sind, dann möchte ich dich bitten, dass wir das mitnehmen können und in die neue Woche mitnehmen können in die Zeit, die vor uns liegt und dass wir erkennen, was du uns damit ganz konkret sagen willst. Herr, segne du uns durch dein Wort. Und gib, dass wir das mitnehmen, was für uns jetzt dran und wichtig ist. Lege du es in unser Herz hinein, lass es dort verankert sein und uns bewegen, Herr, damit wir mehr und mehr so werden, wie du uns haben möchtest. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.